Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der chinesische Aufstieg ist unübersehbar. Von Smartphones über Spielzeuge bis zum E-Auto. Fast alles ist heute made in China. Die Megacities und Wolkenkratzer von Peking bis Shanghai sind ein Bild dafür, wie das Reich der Mitte nach den Sternen greift. Doch dieses Bild vom Wirtschaftswunder hat Risse bekommen. Immobiliencrash, Überalterung, Konsumschwäche, all das bedroht die aufstrebende Supermacht. Wie China von einem Entwicklungsland zu einer der führenden Industrienationen wurde, darüber sprechen wir heute. Und darüber, ob China 50 Jahre nach Beginn dieser Revolution heute vor dem Niedergang steht. Susanne Weigelin Schwierzig, Sie sind Sinologin und Sie haben als Wissenschaftlerin den Aufstieg des modernen Chinas von den 1970er Jahren an verfolgt, zuerst selbst als Studentin und dann als Professorin. Wann hat denn dieser Aufstieg angefangen und wodurch wurde er ausgelöst?
Mao Zedong ist am 9. September 1976 gestorben und die chinesische Wirtschaft war in einem beklagenswerten Zustand. Die Kulturrevolution hatte das Land nicht nur sozial und kulturell erschüttert, sondern auch große Probleme in der Wirtschaft herbeigeführt. Und nun war der große Führer der Revolution, nämlich Mao Zedong, gestorben. Und damit haben die Führenden in der Partei darüber nachgedacht, wie können wir jetzt eigentlich die Bevölkerung in Zukunft davon überzeugen, dass sie die Herrschaft der Kommunistischen Partei weiter, ich sage, ertragen soll. Und das Ergebnis ist, dass sie zu dem Schluss gekommen sind, dass sie eigentlich wenig politische Karten in der Hand hatten. Und dass sie überlegt haben, dass sie die Bevölkerung davon überzeugen wollen, dass es richtig ist, unter der Führung der Kommunistischen Partei zu leben, indem man ihnen ermöglicht, aus der Armut, in der das ganze Land damals war, in der viele, viele Menschen in diesem Land waren, aus dieser Armut herauszukommen. Ja, also man muss sich das etwa so vorstellen, dass 1976 in einigen Teilen des Landes in China eine Hungersnot wütete, dass auch in Städten wie in Peking zum Beispiel die Versorgung keineswegs üppig war. Also wir als Studierende haben zum Beispiel nie Tee getrunken, sowas gab es gar nicht. Ja? Man hat eigentlich immer heißes Wasser getrunken, das war das, was man zum Trinken hatte damals, ja. Damals wurden alle Produkte noch rationiert. Also wenn man eine neue Unterhose brauchte und die sich im Geschäft kaufen wollte, musste man vorher einen Rationierungspunkt für Baumwolle sich bei der Universitätsverwaltung abholen, um das überhaupt kaufen zu können.
Unvorstellbar heute.
Unvorstellbar. Und weil aber die Kommunistische Partei ein gutes Gespür dafür hat, dass ihre Herrschaft doch immer in irgendeiner Form doch eine nachvollziehbare Begründung haben muss, also etwas, was wir vielleicht Legitimation nennen könnten, haben sie auch das Gespür dafür gehabt, dass wenn sie es schaffen, diese prekäre wirtschaftliche Lage zu überwinden, dass sie damit gleichzeitig auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie an der Macht bleiben können und das Volk nicht gegen sie aufsteht. Und so haben sie 1978 diesen sogenannten Beschluss über Reform und Öffnung gefällt im Dezember 1978 und dabei eben entschieden, dass die Planwirtschaft alleine die Bedürfnisse der Bevölkerung nicht befriedigen kann, sondern dass man eine Verbindung von Planwirtschaft und Marktwirtschaft herbeiführen muss, damit über die Planwirtschaft der Staat eine strategisch ausrichtende Orientierung in der Wirtschaft für sich reklamieren kann, aber auf der anderen Seite eben der Markt auch die Defizite dieser Planwirtschaft ausgleichen kann und vor allen Dingen da, wo sehr schnell reagiert werden muss, der Markt eben viel schneller reagieren kann als der Staat und so wurde dann der Markt auch zugelassen. Und dieser Beschluss vom Dezember 1978, der ist sozusagen die Grundlage für alles, was dann im Weiteren passiert ist.
Wie ist dann China zu dem Wirtschaftssystem gekommen, das man heute hat?
Ja, also heute muss man schon wieder vorsichtig sein, weil heute ist die Situation jetzt schon wieder anders als in den 80er und 90er Jahren, auch in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts. Warum? Weil ab diesem Beschluss von 1978 die Privatwirtschaft in China eine immer größere Rolle gespielt hat. Also die Privatwirtschaft ist ja quasi die, die mit dem Markt agiert. Die Staatsunternehmen sind diejenigen, die der Staat in der Hand hat, um seine strategischen Ziele zu erreichen. Und was man gesehen hat, das ist, dass die Privatwirtschaft also schon in den 80er Jahren einen doch erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft nehmen konnte. In den 90er Jahren, das ist die Dekade vor dem Eintritt Chinas in die Welthandelsorganisation, da hat die Privatwirtschaft immer größere Bedeutung gewonnen. Und ab Eintritt Chinas in die Welthandelsorganisation kann man sagen, hat die Privatwirtschaft zunehmend die Führung in der Wirtschaft übernommen. Das heißt, sie hat also die meisten Arbeitsplätze gestellt, sie hat sehr hohe Steuerabgaben an den Staat getätigt und sie hat in vielen Bereichen den Markt beherrscht. Und weil das so ist, hat dann die Kommunistische Partei irgendwann, nachdem Xi Jinping die Macht übernommen hatte im Jahr 2012, gesagt, wenn wir das so weitermachen, dann drängt die Privatwirtschaft so stark in den Vordergrund, dass der Staat seine Möglichkeit, Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen, zunehmend verlieren wird. Und da man sich damals wähnte in einer Situation, wo China bald die wichtigste oder zumindest zweitwichtigste Weltwirtschaftsmacht sein würde, hat man gesagt, wir brauchen den Staat, der das alles reguliert. Und deshalb ist es so, dass seit Xi Jinping der Staat wieder sukzessive immer wichtiger geworden ist. Und insbesondere seit Corona wir beobachten können, dass die Privatwirtschaft immer stärker in den Hintergrund tritt. Aber was wir immer noch haben, das geht auf den Beschluss von 1978 zurück. Das ist eine hybride Wirtschaft, die sich eben aus Elementen der Planwirtschaft und Elementen der Privatwirtschaft zusammensetzt. Und diese Hybridität auszutarieren, darin besteht gewisserweise das Geschick von Partei und Staat in China. Im Augenblick machen sie das nicht so besonders gut, aber es gab Phasen, in denen sie es nach meiner Auffassung, und ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, die das so sieht, sie das mit großem Geschick getan haben und damit auch den Beitrag dazu geleistet haben, dass die chinesische Wirtschaft sich in dem Umfange entwickeln konnte, wie wir das heute bestaunen.
Das ist eine ganz spannende Entwicklung, die da passiert ist über die letzten Jahrzehnte. Für jemanden wie mich, der in einem demokratischen Land lebt, in dem es einen regulierten, aber doch weitgehend freien Markt gibt, ist nicht immer so leicht nachvollziehbar, wie diese Verstrickung zwischen Unternehmen und Politik in China funktioniert. Haben Sie da ein konkretes Beispiel, wie man diese Verstrickung erklären muss, dieses hybride Modell?
Also das Hybride bedeutet, es gibt Sektoren der Wirtschaft, wo die Privatwirtschaft sehr stark im Vordergrund steht. Also nehmen Sie zum Beispiel diese berühmte Internetplattform Alibaba. Mhm. Das ist ein Privatunternehmen gewesen, das so wunderbar auf die Bedürfnisse der Bevölkerung reagiert hat, dass man sagen kann, dieses Unternehmen hat also eine ungeheure Wirkung auf das ganze Wirtschaftsgeschehen in China gehabt. Die haben ja auch dann nicht nur die Amazon-Produkte über Internet verkauft, sondern sie haben mit Alipay ja auch so etwas Ähnliches wie PayPal zur Verfügung gestellt, was dann im chinesischen System schon sehr gewagt war, weil hier plötzlich in den Bereich des Finanzsektors, der ja immer noch sehr stark vom Staat bestimmt wird, hinein agiert wurde. Also mit anderen Worten, sie konnten über Alipay ein Konto eröffnen und konnten ihre ganzen Produkte bezahlen mit diesem Geld, was sie auf Alipay haben. Das ist uns ja nicht unbekannt, das gibt's ja bei uns auch. Aber wenn sie da Geld drauf haben, dann haben sie auch Zinsen darauf. Ja, und das war also etwas, was der Staat jetzt gar nicht so besonders gut fand, weil der Staat eben gerade über die Zinspolitik sehr stark bestimmen konnte, welche Sektoren in der Gesellschaft privilegiert Zugang zu Krediten hatten und welche Sektoren nicht. Und dabei sind Staatsfirmen immer privilegiert worden gegenüber Privatunternehmen. Und die Privatunternehmen haben sehr oft, vor allen Dingen, wenn es sich um kleinere Unternehmen handelte, auf dem grauen Markt informelle Kredite aufgenommen. Und diese informellen Kredite sind natürlich dann auch viel teurer, weil ja das Risiko wesentlich höher ist. Und das ist so ein graues Kreditgeschäft, was sich in China entwickeln musste, weil der Staat eben sehr darauf geachtet hat, dass nur solche Unternehmen an Kredite kommen, die er für strategisch wichtig hielt. Und zum Beispiel so ein Plattformunternehmen hat er eigentlich nicht für strategisch wichtig gehalten. Und trotzdem haben eben chinesische Unternehmer es immer wieder geschafft, quasi mit einem kleinen Business anzufangen und das so geschickt aufzustellen, dass das immer größer, immer größer, immer größer wurde. Und natürlich gibt es ja auch Börsen in China und die Menschen in China haben nicht viele Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen, weshalb es sehr viele Menschen gibt, die eben auch mit relativ geringen Summen an der Börse tätig sind und wo man sagen kann, ja, wenn die dann zum Beispiel sagen, ja, Alibaba ist doch ein tolles Unternehmen, ja, dann kaufen sie da auch Aktien, nicht? Und so kommen die dann eben auf diese Art und Weise an Geld.
Alibaba ist ja riesig geworden. Das ist ein gutes Beispiel für einen Konzern, der sich privatwirtschaftlich in China stark entwickelt hat. Sie haben die Zinsen schon angesprochen, mit denen der Staat versucht, die Unternehmen und die Sektoren zu lenken. Wie greift denn der Staat noch ein, wenn ein Unternehmen, das einem vielleicht missfällt, zu mächtig wird?
Ja, bei Alibaba kann man das sehen. Es wurde dann mit Antimonopolmaßnahmen agiert. Das kannte man in China früher gar nicht. Man hat gedacht, Antimonopolmaßnahmen, das ist etwas für den Kapitalismus, nicht? Wenn man das so bei Lenin nachliest und so, dann erklärt er einem das ja, also mit dem Monopolkapitalismus. Und man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass also ein sozialistischer Staat unter Führung der kommunistischen Partei, dass der sich also plötzlich fürchten muss vor Monopolen. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich dann die Realität der wirtschaftlichen Entwicklung anschaut, dann sieht man schon, dass Alibaba so etwas wie ein Staat im Staat wurde. Nicht, weil sie jetzt direkt politischen Einfluss ausgeübt haben, sondern weil sie so viele Möglichkeiten erfunden haben, auf die Wirtschaft Einfluss zu nehmen. Und da hat dann die Partei gemerkt, aha, hier wächst uns eigentlich eine alternative Kraft in unserer Gesellschaft heran, die womöglich auch früher oder später ideologisch die Menschen mehr im Griff hat als wir. Ja? Und die haben auch gesehen, über welche Mobilisierungskräfte Alibaba verfügt. Ja? Also die haben zum Beispiel solche großen Einkaufstage organisiert, wo die Leute überall in China vor den Fernsehern hingen und eine Riesenshow abgezogen wurde und im Zusammenhang mit dieser Show dann plötzlich bestimmte Produkte platziert wurden und dann gesagt wurde, wer jetzt in den nächsten 15 Minuten dieses Produkt kauft, bekauft das für nur den halben Preis. Und dann haben alle Leute versucht, dieses Produkt zu kaufen, ob sie es brauchen oder nicht. Ja? Und diese ganzen Kapazitäten, die Alibaba aufgebaut hat, die empfand der Staat als bedrohlich.
Ist es nicht auch so, dass in China immer wieder Milliardäre verschwinden? Was macht man mit diesen Menschen dann?
Das weiß ich auch nicht. Mhm. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie plötzlich irgendwie nicht mehr auftauchen. Gegen dieses Monopol vorgehen hat natürlich auch große Risiken für den Staat, ja. Also auf der einen Seite hat er ja, das merkt man, den Einfluss von Alibaba reduziert. Aber auf der anderen Seite hat man damit auch andere Privatunternehmen verschreckt. Und das wird sicherlich auch mit ein Grund sein, warum wir seit einigen Jahren beobachten, dass eben diese außerordentlich aktive Investitionstätigkeit seitens der Privatunternehmen in China eben sehr stark nachgelassen hat. Und wenn diese Privatunternehmen nicht mehr investieren, dann heißt das auch, dass diese hybride Wirtschaft irgendwie nicht mehr rund läuft, sondern hinkt. Ja? Und diese Privatwirtschaft, die eigentlich einen großen Beitrag, also fast 60% des jährlichen Wirtschaftswachstums in China wird von der Privatwirtschaft hervorgerufen. Ja? Wenn die jetzt plötzlich nicht mehr investiert, dann heißt das ja auch, dass die nicht mehr in dem Maße zum Wirtschaftswachstum beitragen kann. Und das ist mit ein Grund, warum Chinas Wirtschaft sich in einer Malaise befindet.
Wie wurde denn China schließlich zur Werkbank der Welt?
Also dazu haben mehrere Faktoren beigetragen. Zunächst einmal natürlich eine sehr, sehr große Kohorte an Arbeitskräften, die sehr diszipliniert, arbeitseifrig und leistungsorientiert gearbeitet haben und auch immer noch arbeiten. Das heißt also, dass am Ende der 70er Jahre, in den 80er Jahren, als in der westlichen Hemisphäre man eigentlich Kapital hatte, aber sich keine sehr guten Verwertungsbedingungen in dem eigenen Land vorstellen konnte, suchte man praktisch nach der Möglichkeit zu investieren und mit sehr niedrigen Löhnen, sehr viel zur Verfügung stehenden Arbeitskräften, sehr leistungsbereiten Arbeitskräften quasi die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen. Also mit anderen Worten, die Wirtschaft im Westen hatte das Geld, hatte die Produkte, hatte die Maschinen und die chinesische Seite hatte die Arbeitskräfte und einen potenziellen Markt der Zukunft. Und diese zwei Dinge haben sich erstmal getroffen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Automobilindustrie anschaut, die ja schon relativ früh auf den chinesischen Markt gegangen ist, so muss man sagen, dass die ja zunächst einmal wirklich ganz brav mit Joint Ventures angefangen haben, zum Beispiel VW, den Santana, in China hergestellt haben, um dort Taxis zur Verfügung zu stellen. Nicht? Da gab es noch überhaupt keine Leute, die sich privaten Auto haben leisten können. Aber Taxis brauchte man, die vielen Busse, die damals rumfahren, die brachen zusammen und die kamen nicht pünktlich und es war viel zu heiß. Und die Leute, die schon so ein bisschen mehr Geld verdient hatten, die fuhren dann mit Taxi. Also ich kann mich gut erinnern, als ich bei meiner Freundin in Shanghai war und ich also ganz erstaunt war, hallo, wir fahren mit dem Taxi. Ja, also in den 70er Jahren, wenn man in China ein Taxi bestellen wollte, dann musste man vielleicht morgens um 8 Uhr das Taxi bestellen, um dann einigermaßen sicher zu sein, dass man um 18 Uhr mit dem Taxi abgeholt wurde, damit man um 19 Uhr ins Theater gehen konnte. Ja? Und so fuhren plötzlich lauter Santanas in Shanghai rum, alle rot, und dann machte man einfach so, schnipste man mit dem Finger und dann hatte man ein Taxi. Ja? Und so hat VW angefangen. Und zum Beispiel BASF, mit denen ich damals auch Kontakte hatte, die wollten dann eben dieses Indantren, diese Blaufärbemittel in China herstellen, weil man der Meinung war, dass das also für die Textilindustrie, die ja dann in China auch sich sehr schnell entwickelte, doch genau das Richtige ist. Es wurden überall Jeans hergestellt, also brauchte man auch diese blaue Farbe. Und dann haben die ein entsprechendes Werk in Pudong aufgebaut und haben bis zuletzt eben immer nicht die Zusage von der chinesischen Seite bekommen, dass man diese Farbe dann auch auf dem chinesischen Markt verkaufen darf. Sondern die Chinesen haben ja damals Joint Ventures gemacht, damit man die Produkte im Ausland verkauft, damit China wiederum Devisen einsammelt, damit China mit diesen Devisen zum Beispiel dann im Ausland all jene Maschinen kaufen kann, die es für die eigene Industrialisierung braucht. Und BASF hatte aber natürlich immer den Blick, und die waren da ja auch sehr erfahren, weil die ja schon vor 1949 in China waren, die hatten den Blick auf den chinesischen Markt und die wollten jetzt also dieses Indantren produzieren und in China verkaufen. Bis zuletzt haben die Chinesen immer keine Einwilligung gegeben. Und dann ist damals Helmut Kohl eben nach China gereist und hatte von BASF die Aufgabe durchzusetzen, dass BASF nicht nur für den Export, sondern auch für den chinesischen Markt produzieren darf. Und das ist dann auch geschehen. Ja. Die Bedingungen für das Investitionskapital, das nach China kam, waren also kurzfristig gesehen gar nicht besonders gut, sondern waren immer mit dieser langfristigen Perspektive verbunden, dass eines Tages China eben der größte Markt der Welt sein würde und man dort auch seine Produkte verkaufen würde.
Spannend ist ja, dass eben diese Joint Ventures zwischen China und ausländischen Firmen nicht nur neue Produkte erschaffen haben, sondern auch, dass da ein Wissenstransfer passiert ist, wenn ich das richtig verstehe. Wie viel hat denn China von diesen Joint Ventures profitiert? War langfristig immer schon geplant, dass man dieses Know-how irgendwo absaugen wird, um dann es selbst nutzen zu können?
Ja, das war von Anfang an geplant und das wurde auch immer offen gesagt.
Das sind auch alle freiwillig eingegangen in diesen Deal?
Ja. Also Sie müssen sich immer vorstellen, dass gerade die großen internationalen Unternehmen alle der Meinung waren, dass man jedes Risiko eingehen muss, damit man nach China reinkommt, einen Fuß in der Tür hat und in dem Augenblick, wo der Markt sich dann in China auch öffnet, in dem Sinne, dass man die eigenen Produkte dann dort auch verkaufen kann, man dann bereits vor Ort ist. Ja, und zwar mit Produktionskapazität. Ja, und das war immer die Überlegung, nicht, wenn man damals den Leuten gesagt hat, ja, seid vorsichtig da mit so einem Joint Venture. China hat immer mindestens 51%. Und diese 51%, wie die berechnet werden, das kann man überhaupt nicht überprüfen. Ja, ihr werdet da über den Tisch gezogen. ich kann mich an Gespräche mit Vorstandsmitgliedern von bestimmten Unternehmen unterhalten, die gesagt haben, wir gehen jedes Risiko ein. Also das ist das eine, öffnen. Und das andere öffnen hieß, wir öffnen China für das Know-how von außen. Und das bedeutet auch, dass unsere Leute, und das war ja damals etwas ganz Besonderes, dass unsere Leute auch überall in den Westen fahren dürfen, um dort zu studieren, um dort zu forschen und um dort in Unternehmen zum Beispiel, die in China dann investiert haben, weitergebildet zu werden. Also Sie müssen sich vorstellen, dass die Menschen damals aus der DDR geflohen sind und wenn es ihnen nicht gelungen ist, dann kamen sie ins Gefängnis und wenn es ganz furchtbar war, wurden sie an der Grenze erschossen. Und China lässt einfach aus seinem Sozialismus die Leute einfach mal so raus und sagt, ja, also wenn die dann in Aachen an der Technischen Universität studieren wollen, ja, dann sollen sie doch dahin gehen.
Ja? Das heißt, wenn Donald Trump heute sagt, China hat den Westen bestohlen, dann belügt er in Wahrheit sich selbst.
Ja, also er hat, sagen wir es mal ganz vorsichtig, sich vielleicht mit der historischen Entwicklung dieser Sache nicht so intensiv beschäftigt. Allerdings muss man auch sagen, dass also auch Politikerinnen und Politiker in Europa zu sehr eigenartigen Einschätzungen kommen. Also vor kurzem wurde ja gesagt aus Brüssel, es war ein Fehler, dass wir China in die Welthandelsorganisation reingelassen haben.
Man wollte es ja selbst.
Ja. China hat 10 Jahre lang verhandelt, bevor es in die Welthandelsorganisation hineinkam. Und es wurde damals argumentiert, dass durch diese Verhandlungen und durch die Forderungen, die übrigens von amerikanischer und europäischer Seite besonders stark gestellt worden sind, ein Prozess der Reform der chinesischen Wirtschaft in einem Maße befördert wurde, wie man es sich sonst gar nicht hätte vorstellen können. Wann kann man auf ein sozialistisches Land von außen so stark Einfluss nehmen, dass dieses Land weit über das, was sich wohl die Parteivordersten in den 70er Jahren gedacht haben, hinaus seine eigene Wirtschaft verändert und sogar die Statuten der Kommunistischen Partei Chinas dahingehend ändert, dass also Menschen, die Unternehmen besitzen, die also nach Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao Zedong Kapitalisten sind, dass die also Mitglieder der Kommunistischen Partei werden dürfen. Also dieser Eintritt in die WTO wurde damals ganz eindeutig vom Westen benutzt, um China auf einen Kurs zu bringen, wo man, wenn man nicht gedacht hat, also eines Tages ist die Marktwirtschaft so stark, dass das mit einem Regime der Kommunistischen Partei nicht mehr kompatibel ist. Das haben in der Tat einige Menschen damals geglaubt. Aber die etwas realistischer denkenden Menschen, die haben gedacht, naja, also indem wir hier die Verrechtlichung der chinesischen Wirtschaft vornehmen, indem wir die Stärkung der Privatwirtschaft vornehmen, wird der Tag kommen, wo die Staatswirtschaft einfach in sich zusammenbricht. Ja, und von daher waren die Leute ja alle optimistisch. Ganz abgesehen davon hat durch den Eintritt in die WTO ja nicht nur das kommunistische Regime in der Volksrepublik China einen Vorteil gehabt, sondern spätestens nach einer gewissen Anlaufphase, also bei VW kann man sagen, also das hat ungefähr 15 Jahre gedauert, bis VW dann wirklich schwarze Zahlen in China geschrieben hat. Und zuletzt, bevor wir jetzt in die E-Mobil-Krise gekommen sind, war es ja der chinesische Markt und die Verkäufe von VWs in China, die dieses Unternehmen über Wasser gehalten hat. Also wer kann denn davon reden, dass die einen übervorteilt haben? Mhm. Wir haben ja davon gelebt und unser Reichtum hier und auch die Fülle unserer Konsummöglichkeiten wurden ja auch dadurch hergestellt, dass eben in China derart billig produziert wurde, dass wir hier ein T-Shirt für 10 Euro kaufen konnten.
Der Wohlstand im Westen basiert auf den Schultern Chinas, könnte man sagen. Aber mittlerweile ist man ja zu einem Punkt gekommen, wo es auch in die andere Richtung gelagert ist, dieses Verhältnis des Könnens, des Know-hows. Vielleicht ganz plakativ, wieso lässt sich denn zum Beispiel ein iPhone heute in China fertigen, aber in den USA und in Europa nicht mehr? Was ist da im Westen verloren gegangen?
Ja, das ist eine bittere Frage, nicht? Also zunächst einmal wurde das iPhone ja deshalb in China hergestellt, weil dort die Arbeitskräfte so billig waren und die Bedingungen, unter denen die Arbeitskräfte dort gearbeitet haben, ja derartig waren, dass das keine Gewerkschaft weder in Amerika noch in Europa in irgendeinem Land hätte akzeptieren können.
Ich kann mich noch erinnern, wie ich angefangen habe. Im Journalismus habe ich über IT geschrieben, über Apple. Und ich kann mich noch an die Berichte erinnern, wo in den Fabriken, die für Apple das iPhone produziert haben, Netze installiert wurden, damit die Leute sich nicht aus Suizidgedanken von den Stockwerken runterstürzen.
So ist es. Foxconn heißen die
Foxconn.
Fabriken. Ja. Das ist also ein taiwanesischer Investor, der in China diese quasi Fabrikstätten gebaut hat und dabei ein bisschen an dieses sozialistische Erbe hat anknüpfen können. Es haben in China eben früher immer die Menschen in der unmittelbaren Umgebung ihrer Fabrik gelebt. Nur, dass der die dann also quasi kaserniert hat, die durften da gar nicht mehr raus. Apple ist hauptsächlich deshalb nach China gegangen, weil man dort eine hochdisziplinierte Arbeitskraft hatte. Eine Quelle von immer wieder neuen Arbeitskräften, die vom Land in die Stadt kamen, wo man dann also sagen konnte, zu diesen Preisen war ein iPhone in Amerika überhaupt nicht herzustellen. Und weil das zu diesen Preisen in Amerika nicht mehr hergestellt werden konnte, gab es natürlich dann auch keine Produktionsstätten mehr dafür. Und weil es keine Produktionsstätten mehr dafür gab, gab es auch keine Arbeiterinnen und Arbeiter, die diese Maschinen unter diesen ja nicht ganz einfachen Arbeitsbedingungen überhaupt bedienen konnten. Und wenn dann eine Fabrik nach der anderen, die also derartige Produkte herstellt, in Amerika schließt, dann heißt auch, dass das Know-how verloren geht. Und wir also heute davon ausgehen, dass es also sehr, sehr lange brauchen wird, bis dieses Know-how wieder entsteht.
Das ist unaufholbar, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Das ist nicht mehr zu rekonstruieren im Westen, wenn all diese Produktionsschritte verloren gegangen sind.
Ja, also die Produktion passt sich ja auch den Produktionsbedingungen an. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man ein iPhone heute baut und man kann das nicht mehr, weil es in China nicht mehr funktioniert und in Indien auch nicht und so weiter, dann gibt es bestimmt jemanden, dem einfällt, wie man dieses iPhone bauen kann. Also diese Möglichkeit, die sollte man immer vor Augen haben. Und insofern ist es auch gar nicht, finde ich, so vollkommen unmöglich, sich vorzustellen, dass es doch eine gewisse Reindustrialisierung in den USA auch geben kann. Allerdings muss man sagen, wir kämpfen ja überall mit einer demografischen Entwicklung, die nach unten geht. Auch China hat damit zu tun. Und da finde ich eben sehr interessant, dass man in China schon seit vielen Jahren beobachten kann, wie die daran arbeiten, wie sie die Tatsache, dass ihre Arbeitskräfte immer teurer werden und die noch teurer werden, je rarer sie werden, wie man mit dieser Sache umgeht. Und ich erzähle Ihnen eine kleine Anekdote. Ich war Vizerektorin für Forschung an der Universität Wien zwischen 2011 und 2015. In dieser Phase wurde hier in Österreich sehr intensiv über Industrie 4.0 diskutiert. Und es wurde darüber nachgedacht, was hat das für soziale Implikationen und so weiter und so fort. Und eines Tages habe ich zu meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, wissen Sie was, wir fahren einfach mal nach China und schauen uns das mal vor Ort an, wie so eine Fabrik funktioniert, welche Arbeitsplätze noch gebraucht werden, welche Arbeitsplätze nicht gebraucht werden. Die haben mich für verrückt gehalten. Diese Reise hat natürlich nie stattgefunden. Ich wusste, dass es solche Unternehmen in China gibt und dass man vor Ort, wenn man sich genau das anschaut, sehen kann, an welchen Stellen es überhaupt keine menschlichen Arbeitskräfte mehr gibt und an welchen Stellen man sie noch braucht und an welchen Stellen man weit weniger braucht als vorher. Und aus meiner Perspektive, die ich mich jetzt seit 50 Jahren mit China beschäftige, ist es so, dass ich gemerkt habe, die Chinesen haben solche irrsinnigen Durchbrüche erlebt, weil sie offen waren, sich eine Sache anzuschauen im Ausland, ganz genau zu verstehen, wie die funktioniert und dann zu sagen, okay, das finden wir so wichtig, das kopieren wir. Während wir immer noch denken, wir müssen das Rad neu erfinden. Und anstatt, dass wir dann nach China gehen und uns anschauen, wie die schon vor 15 Jahren angefangen haben, diese Industrie 4.0 in Realität umzusetzen, sind wir hochnäsig und sagen, diese Chinesen, das ist doch ein Entwicklungsland, was kann man da schon lernen? Ja? Und in Wahrheit lernen die Chinesen, wie man mit technischen Mitteln sowohl den wachsenden Löhnen entgegentreten kann, als auch der schrumpfenden Massearbeitskraft und auf diese Art und Weise dann doch noch weiter ein Industriestandort sein kann, wobei man eben dann die Arbeitskräfte dafür braucht, immer wieder neue Bereiche der Industrieproduktion zu erfinden, damit der technologische Fortschritt vorwärts geht, weil China glaubt an den technologischen Fortschritt.
In China wurde, glaube ich, dieser Begriff der Dark Factories geprägt. Können Sie das erklären? Was ist das?
Ja, also soweit ich gehört habe, sind diese Dark Factories eben solche Fabriken, in denen praktisch keine Menschen mehr arbeiten.
Deswegen braucht man auch kein Licht mehr.
Deshalb braucht man auch kein Licht mehr, genau, deshalb sind die dunkel. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich also Menschen in Europa kenne, Unternehmer, die in China solche Fabriken kaufen, weil sie der Meinung sind, nicht nur, dass die dort gut produzieren können, sondern dass man, indem man die kauft, lernt, wie das funktioniert, wenn nur noch Roboter produzieren.
Spannend. Der Wissenstransfer geht jetzt wieder von China zurück in den Westen. Sehr interessant. China hat einige Herausforderungen schon von der Gegebenheit des Landes. In China zum Beispiel gibt es wenig Erdöl- oder Gasvorkommen. Mhm. Und jetzt versucht man, sich durch Innovation unabhängig zu machen. Das ist Solarenergie, Windstrom, Atomstrom wird in China auch viel produziert. Aber es gibt immer noch nach wie vor extrem viele Kohlekraftwerke. Es werden nach wie vor Kohlekraftwerke gebaut. Wie gut funktioniert denn diese Energietransformation in China?
Ja, Energietransformation, so viel meine ich inzwischen gelernt zu haben, hier auch durch Beobachtung unserer Verhältnisse, ist ja ein sehr schwieriges Kapitel. Ja, also es ist ja auch hochkomplex durch diese verschiedenen Formen der Energiegewinnung und wie die miteinander abgestimmt sein müssen und so. Ganz komplizierte Sache. Diese Probleme haben die Chinesen natürlich auch. Aber ich glaube, wir müssen uns gerade in diesem Bereich mit dem Gedanken anfreunden, dass in China inzwischen alles funktioniert, was der nationalen Sicherheit dient. Mhm. Das heißt, dass man in China der Meinung ist, dass es früher oder später passieren könnte, dass China in eine ähnliche Situation gerät wie Russland, nämlich im Grunde genommen in ein ganzes Gewirr von Sanktionen, die China mit großer Wahrscheinlichkeit genau da treffen, wo es seine Achillessehne hat, nämlich bei der Frage der Energie. Hm. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel im Augenblick die Konstellation zwischen Israel und Iran ansehen, dann ist es so, dass China mit aller Macht versucht hat, auf den Iran einzuwirken, dass auf keinen Fall die Straße von Hormuz unterbrochen wird. Warum? Weil China kriegt sehr, sehr viel Öl, also ungefähr 80% seines Ölbedarfs aus dem Iran. Und es muss durch die Straße von Hormuz. Und wenn da aber Minen gelegt sind, kann auch kein iranisches Schiff oder ein Schiff mit iranischem Öl da durch. Da kann man nicht plötzlich die Minen abstellen und sagen, fahrt mal eben durch. Daran kann man erkennen, wie auch China existenziell mit dem Nahen Osten verbunden ist und wie China versucht, mit allen Mitteln aus dieser sogenannten Abhängigkeit herauszukommen. Und dabei kann China selber eigentlich nur zwei Dinge liefern, nämlich erneuerbare Energien. Es hat ja sehr viel in Wasserkraft investiert. Die zweite Stufe war Solar. Die dritte Stufe ist Windkraft. China hat ja große Flächen, die für andere Dinge nicht benutzt werden können, also wie zum Beispiel Wüsten. Und diese ganze Transformation, also hin zu Erneuerbaren, die ist eben getrieben in China, nicht so wie bei uns von einer Diskussion über Klimawandel, pipapo, solche Diskussionen gibt es auch, aber meiner Meinung nach stehen die dort nicht im Vordergrund.
Einher mit dieser Energietransformation geht auch, dass China es geschafft hat, den Automobilsektor zu elektrifizieren. Und zwar viel schneller, als der Westen es geschafft hat. Ist das auch ein Thema der Unabhängigkeit vom Westen? Oder ist es wirklich ein Thema, man möchte die Konkurrenz überflügeln und auch ein Exportprodukt erschaffen?
Also das ist nicht die Unabhängigkeit vom Westen, sondern es ist die Abhängigkeit des Westens vom China. Das ist meiner Meinung nach strategisch angestrebt worden. Die Chinesen haben beobachtet, dass es einen Rückgang an Forschung zur Batterieentwicklung im Westen gibt, und zwar ungefähr ab Beginn Mitte der 90er Jahre. Und die Chinesen haben 1995 den strategischen Entschluss gefasst, dass sie in diese Richtung gehen wollen.
Vor 30 Jahren.
Ja, und da haben sie noch gar nicht groß darüber nachgedacht, dass das was mit Autos zu tun haben könnte. Ja. Sondern sie haben vor allen Dingen eben diese Frage überlegt, Wo gibt es ein Produkt, wo wir merken, dass es im Westen kein Interesse gibt, es aber potenziell eine Nachfrage geben muss? Und deshalb haben die sich also schon ab 1995 ganz intensiv in der Forschung darum gekümmert, herauszufinden, wie man also die Speicherkapazität verbessern kann. Damals ging das sehr wahrscheinlich sogar noch um die Batterien, die in unseren ganz normalen Verbrennermotoren sind. Also wie macht man die Batterien kleiner, wie macht man sie haltbarer, wie macht man sie billiger und so weiter und so fort. Ja, da haben die sich eben für interessiert. Und dann erinnere ich mich an Gespräche, die ich in China geführt habe, wo dann die Leute doch auch ganz genau bemerkt haben, wie diese Klimawandeldiskussion hier im Westen immer stärker in den Vordergrund trat. Und dann haben die Chinesen darüber nachgedacht, wie kann man im Westen leben, ohne ein Auto zu haben, wenn es kein Öl mehr gibt? Und dann haben sie eben diese zwei Gedanken. Wie kann man also ein Auto entwickeln, das kein Benzin mehr braucht? Und welche Rolle spielt da die Batterie? Diese zwei Gedanken haben sie zusammengeführt. Und dann haben sie nach meiner Auffassung eben auch bemerkt, dass die Automobilindustrie für eine konsumgetriebene Wirtschaft an sich von sehr, sehr großer Bedeutung ist. Das Automobil ist etwas, was jeder haben will, aber gleichzeitig ist es auch etwas, was man immer wieder erneuern muss. Man kauft das nicht einmal im Leben, sondern man kauft das wohl mal fünfmal, sechsmal im Leben, je nachdem, wie schnell das Auto kaputt geht, ob man einen Unfall hat oder nicht. Und dann haben sie in Japan beobachtet, in Deutschland beobachtet, in Korea beobachtet, welche Bedeutung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung diese Automobilindustrie hat. Und dann haben sie begriffen, dass eben dieses Know-how, was man für einen Verbrennermotor braucht, in China immer ein angeeignetes Know-how sein wird.
Mhm. Ja? Und nie diese Wertigkeit haben kann wie ein deutscher Motor zum Beispiel.
Genau. Um das wirklich hinzukriegen, bräuchte China noch Dekaden. Hatte es nicht. Dann hat es sich überlegt, okay, wir haben Batterien. Wir haben begriffen, dass die dort früher oder später mit ihrem Verbrennermotor nicht mehr weiterkommen. Also fangen wir jetzt an, diese Elektroautos zu entwickeln, damit wir in dem Augenblick, wo die Diskussion im Westen quasi ihren Höhepunkt erreicht hat, schon dastehen und sagen, ja, können wir euch verkaufen. Und das ist wirklich sehr langfristiges, analytisch aufgebautes, strategisches Denken, was eben, und das muss man auch sagen, vom Staat auch in China gefördert wird. Übrigens in Japan auch. Also Japan hat sich einfach für eine andere Technologie entschieden. Also die Wasserstofftechnologie wird in Japan ja schon sehr, sehr lange gefördert. Auch Mercedes-Benz, habe ich gehört, haben ja schon lange daran gearbeitet. Aber die Chinesen haben dadurch eben es geschafft, sich an einer Stelle zu positionieren, wo sie sagen, da können wir mit den westlichen Autoanbietern gleichziehen oder sogar besser sein als die. Und daran kann man schon erkennen, dass eben diese staatliche Industriepolitik in China, also wie wir das auch übrigens aus Japan kennen, und zwar aus Japan, das ganze 20. Jahrhundert ist in Japan geprägt von so einer starken strategischen Orientierung, die eben vom Staat ausgeht. Und die hat sich ja auch in Japan als sehr erfolgreich erwiesen. Ja? Und auch wenn man sich so die sogenannten vier Drachen in Ostasien anschaut, also insbesondere eben Taiwan und Südkorea, dann sieht man, dass da immer der Staat von den japanischen Vorbildern gelernt hat, wie man Strategien entwickelt und in der genauen Analyse dessen, was in anderen Ländern passiert, genau die Stelle identifiziert, wo es sich lohnt, langfristig Unternehmen auch zu stützen. Deshalb sprechen wir heute von Subventionierungen. Und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen unfair. Weil hier muss man sagen, wird seit dem Jahr 1995 investiert. Was jetzt interessanterweise noch dazu kommt, zu dieser Überlegung, dass der Staat bestimmte Strategien entwickelt. Der Staat vermittelt dann, hallo, wir bauen alle Elektroautos. Und dann entstehen 175, 200 Unternehmen in China, die alle irgendwie versuchen, Elektroautos herzustellen.
Das heißt, der Staat erzeugt einen wahnsinnigen Konkurrenzkampf.
Einen wahnsinnigen Konkurrenzkampf. Durch diesen wahnsinnigen Konkurrenzkampf hat er natürlich das Problem, dass er auf dem Markt nicht wirklich gute Preise für die Anbieter garantieren kann, weil ja viel zu viele Anbieter da sind. Auf der anderen Seite würde man sagen, oh, das ist ja wirklich wie im Lehrbuch des Kapitalismus, da gibt es halt 180 Unternehmen und von diesen 180 Unternehmen werden letztendlich sehr wahrscheinlich fast alle sterben. Mhm. Die haben aber natürlich ein irres Know-how entwickelt, die haben auch Ingenieure, die haben Arbeiter, die haben alles, die können dann auch in die anderen Unternehmen gehen. Ja. Das Problem aber ist natürlich, dass die ja alle überleben wollen und sie merken, dass sie auf dem chinesischen Markt nicht überleben können und versuchen deshalb durch Export ihr Überleben zu garantieren. Das finden wir jetzt überhaupt nicht lustig, weil wir ja ein bisschen verschlafen haben und jetzt müssen wir sehen, dass wir irgendwie aufholen und wenn dann diese ganzen komischen Autos da aus China kommen, dann ist das ja nicht besonders gut für uns. Und was machen wir? Wir sagen, die werden alle subventioniert. Ja, was sicherlich für die größeren Unternehmen auch stimmt. Allerdings muss man ja sagen, dass ja auch wir Maßnahmen unternehmen, um unsere Unternehmen dann in die Situation zu versetzen, dass sie dann doch noch mit einem einigermaßen guten Produkt zu Preisen, die man auch bezahlen kann, dann auf den Markt kommen.
Nicht nur im Automobilbereich, sondern auch im Softwarebereich und auch bei der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung ist China sehr, sehr schnell vorangeeilt. Wie weit ist denn Chinas Digitalisierung tatsächlich vorangeschritten? Wie weit ist man hier auch vielleicht uns im Westen voraus?
Man muss dazu sagen, dass die Bevölkerung in China, und das gilt sogar für Menschen, die im hintersten Dorf wohnen, die sind prinzipiell mal sehr technologieoffen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Voraussetzung, wenn man das mal so sieht, für die Einführung von Technologien, denen wir hier zum Beispiel aus rechtlichen Gründen oder auch aus anderen Gründen eher skeptisch gegenüberstehen. Also ob man sich wirklich in ein Taxi setzen will ohne einen Fahrer, vielleicht nicht. Ja. Aber ein chinesischer Kunde würde sagen, schau mal, da drüben gibt es ja ein Taxi. Da sitzt ja keiner drin, da setze ich mich mal rein, probiere mal aus. Ja. Also die sind in einer Art und Weise technologieaffin, wie man sich's gar nicht vorstellen kann, denn früher haben wir ja immer gedacht, dass Chinesen eher so ein bisschen konservativ sind, dass die also so ein bisschen hinterherhinken, ja. Und jetzt sind die das genaue Gegenteil geworden, ja. Und das schafft natürlich auch gute Voraussetzungen dafür, dass viele Menschen den Ingenieurberuf ergreifen wollen. Also China verfügt eben über einen Pool an Ingenieure. Das ist nicht nur deshalb besonders groß, weil die Bevölkerung per se schon mal sehr groß ist, sondern weil eben 30% eines jeglichen Jahrganges, der an die Universität kommt, Ingenieurwissenschaften studiert. Und hier bei uns können wir mal vielleicht so Pi mal Daumen sagen, sind das ungefähr 3%. In den USA ist 0,3%.
Wahnsinn, ein Riesenunterschied.
Nee, und das sagt man ja immer, das ist ja das Besondere in China, dass wenn da jemand eine technische Idee hat, dann verfügt der über die Möglichkeiten, diese Idee auszuprobieren. Also auch bei diesem KI-Programm aus China ist es eben so. Ja? Da gibt es so viele hungrige junge Leute, die wollen gerne irgendwas Besonderes in ihrem Leben schaffen. Ja? Und wenn dann jemand sagt, ich habe hier eine KI-Idee, die probieren wir jetzt mal aus, dann sind die auch bereit, Tag und Nacht zu arbeiten, bis sie das geschafft haben, weil sie finden, das ist dann irgendwie das Tollste, was sie jemals in ihrem Leben erreicht haben. Und ich meine, viele chinesische Studierende werden ja auch in Amerika in Labors eingesetzt. Warum? Weil die dieses Gefühl haben, wenn ich hier in einem Labor an der Harvard University an einem Projekt beteiligt bin, das irgendwas Besonderes hervorbringt, dann ist das sozusagen für mich und meine Familie und mein Land ist das irgendwie das Tollste, was man sich vorstellen kann. Solche Denke ist vielleicht bei uns nicht so weit verbreitet. Mhm. Und dann muss man auch sagen, dass eben gerade der ganze Technologiebereich ja auch ein Bereich ist, der mit der nationalen Sicherheit sehr eng zusammenhängt.
Da kommt zum Beispiel die Gesichtserkennung ins Spiel, Überwachung.
Ja, die ganze Weltraumforschung spielt da eine Rolle. Die ganze Frage der Quantenphysik, Satelliten, all diese Sachen. Da wird dann natürlich ganz klar Geld reingesteckt von Seiten des Staates. Und es gibt genügend ausgebildete Ingenieure, die zum Teil auch als Facharbeiter eingesetzt werden, die eben diese hochkomplexen Waffen, die hochkomplexen Flugzeuge und all diese Sachen bauen können und bauen wollen. Und der Staat powert da unheimliches Geld rein. Und das dient natürlich auch dazu, China nicht nur militärisch so aufzustellen, dass einem schon Angst und Bange werden muss, sondern eben auch zu sagen, aha, China ist eben das Land, wo alles Neue, alles Gute herauskommt, während wir im Westen, Herr Thiel hat es ja neulich in einem Gespräch mit der New York Times gesagt, stagnieren.
Bei diesem gigantischen Wirtschaftsaufschwung, der in den letzten Jahrzehnten gelungen ist, stellt sich für mich die Frage, was ist mit der Bevölkerung passiert in dieser Zeit? Hat man es denn geschafft, tatsächlich die Bevölkerung reicher zu machen? Und hat man auch geschafft, all das, was wir im Westen kennen, was uns der Staat ermöglichen soll, Sozialsystem, Bildungssystem, hat man auch all das geschafft, für die breite Bevölkerungsschicht aufzubauen?
Ja und nein. Also nach meiner Auffassung kann man sagen, dass zwischen diesem Beschluss über Reform und Öffnung von 1978 mit kurzer Unterbrechung zwischen 1989 und 1992 bis etwa in das Jahr 2010 der weit überwiegende Teil der chinesischen Bevölkerung der Meinung war, dass das Land im Ganzen immer stärker wird und reicher wird und dass auch jeder Einzelne heute besser lebt als gestern. Seit 2010 ist es zwar so, dass Xi Jinping für sich beanspruchen kann zu sagen, ja, also da gab es dann immer doch noch ganz, ganz besonders arme Leute und die haben wir jetzt auch noch aus dieser Armut rausgeholt. Aber die Leute, die vorher schon so ein bisschen dazu gewonnen hatten oder die Leute, die vorher erheblich dazu gewonnen hatten, die haben plötzlich bemerkt, aha, es geht nicht mehr so weiter. Und seit 2020, seit der Pandemie, muss man sagen, geht so ein Stimmungsumschwung durch die chinesische Gesellschaft, weil diese doch sehr umfangreiche Mittelklasse, die sich da seit den 80er Jahren gebildet hatte, plötzlich nicht mehr gemerkt hat, dass sie immer reicher werden, sondern nach und nach, so wie Marx das ja auch im Kapital beschrieben hat, plötzlich die Pauperisierung der Mittelklasse stattfindet. Also Pauperisierung, das hat sich der Marx so vorgestellt, dass die dann richtig arm werden. So ist es in China noch nicht. Zum Teil schon, aber das Massenphänomen ist eigentlich die Stagnation der Einkommen und gleichzeitig die Abwesenheit eines sozialen Sicherungsnetzes. Diese interessante Entwicklung in China in den 90er Jahren und in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts ist eigentlich in der Wirtschaft von neoliberalem Denken geprägt. Und dieses neoliberale Denken beinhaltet auch, dass jeder einzelne Produzent Herr seines eigenen Schicksals ist. Das heißt also, ich verdiene und verdiene und verdiene. Und dann kriege ich einen Herzinfarkt und dann habe ich halt Pech gehabt. Hm. Ne? Dann muss ich von meinem Konto ziemlich viel runternehmen, damit die Leute im Krankenhaus noch versuchen, dass ich meinen Herzinfarkt überlebe. Dafür muss ich viel Geld bezahlen. Sonst machen die das nicht. Also sowohl legal als auch so ein bisschen illegal. Nicht? Oder aber ich bin jetzt jemand, der, sagen wir mal, als fortgeschrittener Ingenieur gearbeitet habe, viel verdient habe. Aber jetzt kommt eine Krise, mein Unternehmen macht zu, ich habe keinen Job mehr, Ende. Und dann habe ich eben immer was auf dem Konto, damit also die Pauperisierung nicht von einem Tag auf den anderen stattfindet, sondern wenn dann nur graduell, bis ich halt meinen Job wieder gefunden habe. Und früher waren die Leute auch recht entspannt. Wenn sie ihren Job verloren haben, dann haben sie eben gedacht, früher oder später finde ich wieder einen Job. In den 90er Jahren war das nicht so. Da sind eben viel mehr Leute entlassen worden, als es neue Jobs gab. Aber so mit Beginn des 21. Jahrhunderts, mit dem Eintritt in die WTO, habe ich so bemerkt, dass die Leute arbeitslos waren und relativ entspannt waren, obwohl es keine Arbeitslosenversicherung gibt. Ja, und die Krankenversicherungen sind eben so aufgestellt, dass man doch sehr viel selber bezahlen muss, dass man auch, wenn man an einem Ort krank wird, der nicht der Ort ist, an dem man eingezahlt hat in die Krankenversicherung, dass es dann Schwierigkeiten gibt und so. Niemals hat sich jemand wirklich darum bemüht, da ein System entstehen zu lassen. Und die Leute, die ich so in China kenne, die so richtig ausgesprochene Neoliberale sind, die haben gesagt, ja, das machen wir nicht, weil ja den Leute dann nicht mehr arbeiten. Das kann man ja in Europa sehen. Was das Bildungswesen betrifft, so muss man sagen, das Bildungswesen in China ist in vielen unterschiedlichen Stufen hierarchisiert. jeder Student in China, egal ob man an einer Top-Universität, an einer staatlichen Universität oder an einer privaten Universität studiert, man muss Studiengebühren bezahlen. Und auch schon die Schulen, die jetzt nicht nur so die Grundbedürfnisse abdecken müssen, alle bezahlt werden. Also auch das Bildungssystem ist recht teuer. Und man hat halt das ganz gut hingekriegt, dass diese Mittelschicht so gewachsen ist, dass diese Leute genügend Geld hatten, damit sie genügend Geld horten konnten, damit das einzige Kind, das sie haben, dann auch eine Bildungskarriere bezahlt bekommen konnte, die eben sie quasi potenziell bis zum Doktor an der Oxford University in Großbritannien bringt. Ja? Und das ist übrigens in Ostasien nicht außergewöhnlich. Also man sagt, dass zum Beispiel in Japan also die Eltern in der Regel monatlich etwa 30% ihres Einkommens zurücklegen, damit ihr Kind eine entsprechende Bildungskarriere durchmachen kann. Ja. Das würden wir hier uns gar nicht vorstellen können.
Durchaus nicht, würde ich sagen. Viel von dem Traum, den Sie da beschrieben haben, man verdient genug, dass man seinen Nachfahren eine tolle Zukunft ermöglichen kann, ist in China, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Traum vom Eigenheim auch verbunden gewesen. In China gab es die Vorstellung, man kauft eine Wohnung. Das war eine Möglichkeit, sein Geld zu investieren. Sie haben am Anfang beschrieben, dass es ja wenig Möglichkeiten gibt, sonst sein Geld zu investieren. Und dann kam aber auf diesen riesigen Bauboom, der in China ausgebrochen ist, vor nicht allzu langer Zeit ein Platzen der Blase. Was hat das Platzen dieser Immobilienblase in China bewirkt?
Also das ist eine ganz, ganz komplizierte, um nicht zu sagen traurige Geschichte. Denn dieser Immobilienboom, der hat ungeheuer viele Implikationen. Ungeheuer viele Arbeitskräfte für nicht gelernte Arbeiter, die vom Land in die Stadt kamen und dort in der Baubranche gearbeitet haben und mit dem Einkommen, was sie dort generiert haben, dann auch ihre Familien auf dem Land miternährt haben. Die Familien auf dem Land sind dann zunehmend eigentlich wieder zu Bauern geworden, die nur noch für den eigenen Bedarf produziert haben, gar nicht mehr so sehr für den großen städtischen Markt. Da wurde dann auch schon viel importiert. Aber diese Leute auf dem Land konnten ganz gut leben, weil immer zumindest ein, zwei, drei Mitglieder der jüngeren Generation dann eben in die Stadt gingen und dort im Bau tätig waren. Dann das Zweite ist natürlich eine Investitionsmöglichkeit. Also ich habe zum Beispiel Freunde in China, die wohnen selber in einer Wohnung, die also nach unseren heutigen Maßstäben, die wir hier in Österreich hätten, also mit 150 Quadratmetern für zwei Personen durchaus ziemlich groß ist. Aber diese Wohnung allein, die genügt noch nicht. Warum? Weil die meisten Menschen ja in China bisher noch sehr früh in Pension gehen. Also bereits mit zweiter Hälfte 40, Anfang 50,
so früh.
Spätestens Mitte 50, je nachdem in welchem Sektor der Wirtschaft die tätig sind. Und dementsprechend bekommen die sehr wenig Pension. Ist ja klar. Das Pensionssystem ist ja auch nicht gerade eins, was jetzt schon über Jahrzehnte und Jahrzehnte aufgebaut worden ist. Und deshalb gehen die dann in Pension und arbeiten dann wieder. So, jetzt wissen die aber auch, okay, jetzt bin ich 50, kann ich noch arbeiten, bin ich 60, bin ich 70, kann ich noch arbeiten, aber vielleicht ab 75 wird es ein bisschen schwierig. Und deshalb haben die dann vorgearbeitet, damit sie in eine zweite Wohnung, womöglich eine dritte Wohnung investieren können, um die dann entweder zu vermieten oder zum geeigneten Zeitpunkt zu verkaufen. Wenn man nämlich diese kleine Pension nicht mehr ein bisschen verbessern kann, dadurch, dass man zusätzlich arbeitet, verkauft man dann die Wohnung oder man vermietet sie, hat dann ein zusätzliches Einkommen und kann mit der kleinen Rente leben, ohne selber auch noch mehr arbeiten zu müssen.
Das heißt, der ganze Wohlstand einer Generation, einer Familie, basiert auf den Wohnungen, die man gekauft hat.
Ja, und auch eben gerade die Altersabsicherung. Dann kommt das Dritte. Also, dass man sich überlegt hat, ja, wenn man jetzt ein Kind hat, dann muss man also diesem Kind zwei Dinge schenken. Das eine ist die Bildung und das zweite ist eine Wohnung. Warum muss man dem Kind eine Wohnung schenken? Weil das Kind sonst nicht heiraten kann und in eine eigene Wohnung ziehen kann, weil zu dem Zeitpunkt, wo das Kind heiratet und in eine eigene Wohnung ziehen will, hat es noch nicht genug Geld auf der hohen Kante, um überhaupt eine Wohnung kaufen zu können. Also müssen ja die Eltern quasi genügend Geld haben, um für das Kind eine Wohnung kaufen zu können. Deshalb fangen sie schon an, so früh wie möglich Geld zurückzulegen, damit sie neben der Wohnung, die sie selber benutzen, dann noch eine zweite Wohnung kaufen, die womöglich vermieten, bis das Kind so weit ist, dass es heiraten will, und dann kriegt das Kind diese Wohnung. Damit ist die nächste Generation dann versorgt. Und wenn man die nächste Generation versorgt hat und man hat immer noch genügend Geld, dann kann man dann ja noch eine dritte Wohnung kaufen. Dabei muss man wissen, dass also diese Wohnung ja immer nur für eine bestimmte Zeit wirklich Nutzungseigentum dieser Investoren sind, weil ja der Grund und Boden in China nach wie vor nicht privatisiert ist und damit also eine solche Wohnung maximal 75 bis allerhöchstenfalls 99 Jahre im Besitz einer Familie ist. Also deshalb macht es dann auch wieder Sinn, nicht zeitlich hintereinander immer wieder Wohnungen zu kaufen. Und das bedeutet also, dass da sehr viel kaputt gegangen ist. Und natürlich bedeutet das vor allen Dingen etwas, was also jetzt auch sehr schwer zu erklären ist. Ich kann das nur anreißen. Nämlich, weil der Grund und Boden ja dem Staat gehört, ist es so, dass diese Firmen, die diese riesen Wohnungsanlagen bauen, das Nutzungsrecht für Grund und Boden vom Staat erwerben und damit Geld in die Kassen des Staates hineinbringen. Und die unteren Ebenen in der chinesischen Hierarchie des Staatsaufbaus, die werden vom Zentralstaat immer sehr kurz gehalten mit dem Geld. Das heißt, die agieren eigentlich auch als Unternehmer. Und am Anfang haben sie eben diesen Grund und Boden an diese Developers, also an diese Riesenunternehmen, die solche riesigen Wohngebiete gebaut haben, haben das Nutzungsrecht verkauft an die. Und dann später haben sie ab der Finanzkrise 2008, hat der Zentralstaat erlaubt, dass die unteren Ebenen des Staates, also das ist insbesondere die Provinz, aber auch eben die Gemeinde und die Stadt, dass die eben Kredite aufnehmen dürfen in Hinblick auf die Wertigkeit ihres Landes. Also selbst wenn sie das Land, was ihnen zugeordnet ist, jetzt noch nicht an Baufirmen verkaufen, sondern sie halten das noch zurück, können sie eben jetzt schon Kredite aufnehmen, die dann also als Sicherheit dieses Land bewerten, was einer solchen Kommune oder so zugeordnet ist. So, und das bedeutet also, dass wenn jetzt diese ganze Industrie zusammengeht, damit natürlich auch der Wert des Landes ungeheuer senkt, weil ja keine entsprechende Nachfrage mehr ist. Und das bedeutet, dass diese Städte und Gemeinden, die eben ihre Kasse damit aufgefüllt haben, dass sie solche Kredite aufnehmen, diese Kredite nicht mehr zurückbezahlen können und gleichzeitig auch nichts mehr haben, was sie im Grunde genommen als Sicherheiten für zukünftige Kredite eingeben könnten. Und das bedeutet zum Beispiel, dass es in China Städte gibt wie Shenzhen, ja, die wir also als superreich gleich in der Nähe von Hongkong, nicht, mit allen wichtigen Tech-Unternehmen und so betrachten. Die können zeitweilig ihren städtischen Angestellten keine Gehälter mehr bezahlen.
Ein riesiger Schuldenberg ist über China zusammengebrochen.
Ja. Ist über China zusammengebrochen. Diese Wohnungen, in die die Menschen investiert haben, werden gar nicht mehr fertiggestellt. Das heißt, die haben auch gar keine Aussicht, dass dieses Geld irgendwann mal in Form einer Wohnung wenigstens wieder real vor ihnen steht. Ja, also das ist eine ganz, ganz große Geschichte und der Staat kämpft immer noch damit.
Wie sehr trifft das die chinesische wirtschaftliche Entwicklung langfristig gesehen?
Sehr arg. Also wir haben immer mehr den Eindruck, dass die chinesische Wirtschaft in großen Teilen ein Wolkenkuckucksheim ist.
Ein Wolkenkuckucksheim?
Ein Wolkenkuckucksheim. Also mit anderen Worten, eine Chimäre. Etwas, was da ist und doch nicht da ist. Mhm. Ja. Das hat damit zu tun, dass wir ja auch sehr misstrauisch werden, dass zum Beispiel der chinesische Staat ja inzwischen also nur noch ganz kontrolliert überhaupt Daten rauslässt, an denen man überprüfen könnte, ob die Aussagen über das Wirtschaftswachstum in China eigentlich eine reale Grundlage haben. Es ist auch so, dass zum Beispiel große Auditing-Unternehmen, die früher in China alle tätig waren, weil sie vor allen Dingen für ausländische Unternehmen tätig waren oder aber für Joint Ventures, dass die jetzt zum Teil ihre Tätigkeit in China einstellen mussten, weil sie erstens mal vom Staat drangsaliert wurden, andererseits durch Gesetze in ihrer Tätigkeit so eingeschränkt wurden, dass das mit eigentlich dem Ansehen der entsprechenden Firma gar nicht mehr vereinbar ist. Also sie können ja nicht irgendwas erzählen über China und dann kommt das raus, dass es irgendwie nicht auf realen Zahlen basiert. Dann ist das ja ein ungeheurer Image-Schaden auch für dasselbe Unternehmen, was vielleicht in Amerika oder in Europa in irgendeinem Land tätig ist. Also mit anderen Worten, die chinesische Regierung hat in den letzten Jahren unseren Zugang zu Daten, wo wir also wirklich nachrechnen können, ob das, was die Regierung uns so erzählt über ihr Wirtschaftswachstum, ob das also auch wirklich Hand und Fuß hat. Das haben die derart eingestrichen, kann man sagen, dass man es heute sehr, sehr schwer findet, ein Urteil über den Stand der chinesischen Wirtschaft zu fällen. Anfang des Jahres halten immer chinesische Professoren für Wirtschaftswissenschaften so Vorträge vor Investoren in China. Das sind natürlich nur chinesische Investoren. Und manchmal werden die geleakt. Man kann die sich über YouTube anhören und ich höre die mir immer genau an. Ja, und da gibt es also chinesische Professoren, die ihren Investoren, die ihnen dazuhören, mitteilen, dass also bedauerlicherweise sie es nicht schaffen, eine logische Kohärenz zwischen den Daten, die die chinesische Regierung herausgibt, herzustellen und dass sie deshalb der Meinung sind, dass diese Daten nicht richtig sein können.
Die Wahrheit ist, Chinas Wirtschaft liegt im Argen?
Ja, Chinas Wirtschaft liegt im Argen und zwar gerade deshalb, weil der staatliche Sektor zwar stark privilegiert wird, insbesondere mit dem Mittel der Kreditvergabe, aber die Privatwirtschaft seit 2020 in einer desolaten Situation ist, immer kleiner wird, immer weniger wird investiert. Und jetzt zum Beispiel durch diese Zollandrohungen von Herrn Trump sind unzählige Unternehmen in China einfach von einem Tag auf den anderen geschlossen worden, weil die hatten ihren Krimskrams, den sie nach Amerika liefern wollten, hatten sie bereits in einen Container gepackt, hatten ihn bereits zum Hafen gebracht und als der Container dann aufs Schiff gesetzt werden sollte, damit er nach Amerika fahren kann, da wurde aus Amerika gemeldet, wir können diesen Container nicht in Empfang nehmen, solange wir nicht wissen, wie hoch die Zölle sind. Und allein die Standgebühr für einen solchen Container ist für ein solches Unternehmen, was künstliche Weihnachtsbäume herstellt, einfach nicht zu schultern. Und dann machen die von einem Tag auf den anderen ihre Firma zu, damit sie nicht mehr noch belangt werden können für die Stellkosten ihres Containers irgendwo am Hafen. Und das bedeutet, dass also die Arbeitslosigkeit in China in den letzten Wochen und Monaten enorm gestiegen sind. Wir sprechen also von zweistelligen Millionenzahlen, wo wir meinen ungefähr zu wissen, dass das eine Zahl ist, von der wir sagen, okay, die könnte stimmen. Und das bedeutet, dass also diese Kleinwirtschaft, die so etwas wie die Basis dieser tollen chinesischen Wirtschaft ist, die E-Mobile herstellen und Batterien und alles Mögliche, dieser, ich nenne das immer der Matsch an Kleinstunternehmen, das ist die Grundlage, auf dem diese ganzen Leuchttürme dieser Hightech-Unternehmen stehen. Und wenn dieser Matsch da unten austrocknet, dann können diese Leuchttürme auch nicht mehr stehen. Weil dieser Matsch, der beruhigt quasi Millionen und Millionen von Arbeitskräften in China, der gibt denen Geld in die Hand, damit sie konsumieren können, damit sie eine Wohnung kaufen können, damit sie zum Arzt gehen können, damit sie essen können. Und wenn dieser Matsch da unten aber austrocknet, dann fangen diese ganzen Leuchttürme, die da draufstehen, natürlich an zu wackeln. Ja, und was eben seit der Pandemie passiert, das ist, dass wir beobachten, wie dieser Matsch austrocknet. Und es stellt sich die Frage, warum? Und wenn man zum Beispiel überlegt, welche Maßnahmen unsere Regierungen hier in Europa unternommen haben, um gerade auch der Klein- und Mittelindustrie unter die Arme zu greifen während dieser schrecklichen Covid-Phase, dann fragt man sich, wieso macht der chinesische Staat das eigentlich nicht? Der chinesische Staat hat das nicht gemacht. Und ich kenne also Leute, die mir erzählen, die jetzt nicht nach Shanghai gefahren sind oder nach Peking und sagen, oh, das ist ja wirklich so viel vorwärts gegangen in der Covid-Zeit. Bei uns ist alles stehen geblieben. Ja, gehe man mal in eine Stadt zweiten, dritten, vierten, fünften Rangs. Mhm. Ja, die Leute erzählen mir, da sind ganze Straßen, haben nur noch geschlossene Geschäfte, geschlossene Restaurants, geschlossene Kleinstunternehmen. Ja, die Leute haben diese Covid-Phase nicht überlebt und der Staat hat sie sterben lassen. Und mich wundert das überhaupt nicht, weil eben unter Führung von Xi Jinping die Kommunistische Partei zu dem Schluss gekommen ist, dass diese Privatwirtschaft, dass man die sozusagen absterben lassen muss, weil sie eine zu große Gefahr für das politische Monopol der Kommunistischen Partei darstellt und weil sie eine zu große Gefahr für die Konkurrenz gegenüber der Staatswirtschaft darstellt. Und deshalb ist Xi Jinping zu dem Schluss gekommen, wir sind jetzt reich geworden, jetzt können wir endlich den Sozialismus aufbauen, den Marx auch mal vor Augen hatte. Ja, weil wenn ein Land voll durchindustrialisiert ist, dann kann man Sozialismus in Reinform machen. Das hat sich Herr Xi Jinping offenbar so vorgestellt.
Also Xi Jinping hat im Endeffekt das, was China in den letzten Jahrzehnten groß gemacht hat, diese Öffnung für die Märkte, dieses Aufmachen für ausländische Kräfte, Investoren etc. und dieses Spiel der freien Kräfte, der freien Marktwirtschaft, das hat er jetzt abgedreht oder möchte er abdrehen und sorgt dafür, dass China nach diesem riesigen Aufschwung vielleicht einen Niedergang erfährt?
Also ich würde mal so sagen, wenn man sich mit chinesischer Geschichte beschäftigt, dann tendiert man dazu, in Zyklen zu denken. Und ein Zyklus hat immer eine Aufstiegsphase. Ja, und diese Aufstiegsphase haben wir ja auch in diesem Gespräch jetzt umfangreich besprochen. Ja. Aber nach dieser Aufstiegsphase kommt es zur Stagnation. Und jeder weiß, der ein historisches Gefühl dafür hat, in China, ja, weiß, dass am Ende der Stagnation der Niedergang ist. Ja. Da gibt es auch einen gewissen Fatalismus, gegen den natürlich die Kommunistische Partei versucht anzusprechen und zu sagen, nein, nein, das sind ja alles nur temporäre Probleme und so weiter und so fort. Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, also wir sehen ja auch, dass Amerika immer wieder durch Krisen geht, aber dass Länder mit Weltmachtanspruch die Fähigkeit haben, sich zu regenerieren. Und das sehen wir im Projekt Trump. Trump möchte gerne, dass Amerika sich reindustrialisiert und neu erfindet, in dem Sinne, dass es also wieder eine führende Rolle in der Welt spielen kann. Russland ist bestimmt ein Land, das gewisserweise schon durch eine Phase der Reindustrialisierung gegangen ist und jetzt mit dem Mittel des Krieges sich auch wieder neu als Weltmacht erfindet. Und ich will das gar nicht ausschließen, dass in China ein solches Potenzial auch da ist. Die Kommunistische Partei hat in ihrer 100-jährigen Geschichte schon manches Mal am Ende gestanden und es immer wieder geschafft, sich neu zu erfinden. Und deshalb sollten wir sie nicht geringschätzen in ihrem Potenzial, eben auch dieses Land aus dieser doch sehr unangenehmen Krise herauszuführen. Aber es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Wie lange hält die Bevölkerung das aus? Und wann gibt es nicht doch Kräfte in China, die das Mittel der Revolte einsetzen? Also ich meine, dass zum Beispiel die Tatsache, dass so viele Jugendliche sich dem Arbeitsmarkt verweigern im Augenblick, dass in vielen staatlichen Büros, gelinde gesagt, sehr, sehr langsam gearbeitet wird. Das sind alles so Dinge, die kenne ich aus den 70er Jahren. Und ich kenne die als ein Mittel, dem Staat deutlich zu machen, dass man mit den Entwicklungen der letzten Jahre nicht zufrieden ist. Und es gibt eben in solchen Staaten wie China, die ja nicht mit dem Mittel der Wahl es den Bürgern ermöglicht, ihre Präferenzen zum Ausdruck zu bringen, gibt es eben eine ganze Phalanx von Möglichkeiten, wie man seinen Unmut zum Ausdruck bringen kann, ohne dass man gleich auf die Straße geht und sich erschießen lässt. Und solche Dinge meine ich wieder in China beobachten zu können. Und wenn so etwas passiert, dann merkt ja die Kommunistische Partei, dass es mit ihrer Herrlichkeit am Ende sein könnte. Und so wie sie, damit kommen wir zu dem Beginn unseres Gesprächs zurück, und so wie sie beim Tod Mao Zedongs gemerkt hat, dass wenn sie nicht radikale Maßnahmen ergreift, dass dann mit der Herrschaft der Kommunistischen Partei nicht mehr weitergemacht werden kann. So wie Sie das damals gemerkt haben, so denke ich, gibt es nach wie vor dieses Potenzial, auch heute noch zu Maßnahmen zu greifen, die so radikal und disruptiv sind, wie keine kapitalistische Gesellschaft mit demokratischer Struktur sich das je getrauen würde.
Frau Weigelin-Schwitzig, vielen, vielen Dank für diese Einblicke.
Ich danke für das Gespräch, was mich, wie Sie gemerkt haben, herausgefordert hat.
Vielen Dank. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Arbeit unterstützen wollen und Sie noch mehr Interviews dieses Kalibers hören wollen, dann können Sie das tun, indem Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Falls Sie Feedback haben oder Themenvorschläge, dann schicken Sie uns die gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.